Es ist das die erste Veranstaltung hier in Innsbruck der Ferdinand-Ebner-Gesellschaft seit ziemlich langer Zeit. Die letzte war, soweit ich mich erinnern kann, bei der Präsentation des Mühlauer Tagebuches. Wann war das, Richard?
2001.
Und da waren wir in der Rauchvilla in Mühlau, wo Ferdinand Ebner zu Gast gewesen war, als er im August 1920, in der Nachkriegszeit damals, bei Ludwig von Vicker auf Besuch war und eben dieses Tagebuch geführt hat. Es gibt hier in Innsbruck eben eine sehr alte Ferdinand-Ebner-Tradition, die bis zum Ende des Ersten Weltkrieges zurückgeht, als nämlich Ferdinand Ebner über Vermittlung Theodor Heckers in München das Manuskript seines nachmaligen Hauptwerkes, des Tractatus Logico Philosophicus, bei Ludwig von Vicker eingereicht hat. Und er hat hier in der Zeitschrift der Penner seine ersten Aufsätze und Teile aus diesem Werk publiziert und später dann eben dieses Hauptwerk. Und das sahen wir seit langem, nämlich seit 1991 schon, als eine Verpflichtung für uns an, das Ansehen Ferdinand Ebners und seine Leistung als sprachdenkender Mensch hier in Innsbruck zu pflegen. Darin liegt sein Nachlass vollständig inzwischen in drei Teilen. Wir haben uns sehr darum bemüht, ihn hierher zu bekommen. Und es wird mit Unterstützung der internationalen Ferdinand-Ebner-Gesellschaft das Gesamtwerk von Ferdinand Ebner digitalisiert, der gesamte Nachlass, also nicht nur das Wiesner Veröffentlichte, sondern auch alles Unveröffentlichte und eben auch in Buchform herausgegeben. Bisherige Ergebnisse können Sie hinten an einem kleinen Büchertisch sich anschauen. Und ich darf auch erwähnen, dass sein Hauptwerk, das Wort in der geistigen Realitäten, kurz vor einer Neuveröffentlichung steht, in einer äußerst detaillierten Kommentierung sämtliche Quellen, die Ebner verwendet hat, aufgearbeitet hat und die in einer ganz modernen Darstellungsform alle Bezüge unter diese Informationen herstellt, auch mit ausführlichen Registern, verschiedenen Lichtungen und so weiter. Das ist zu erwarten. Außerdem ist es für uns von der Ferdinand-Ebner-Gesellschaft ein großes Bedürfnis, Ferdinand Ebner, dessen Rezeption immer so merkwürdig unverständlich vor sich geht, was mich seit Jahr und Tag fasziniert, wieder mehr dort ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, als er derzeit vielleicht ist, und zu zeigen, was für eine unglaubliche, so unglaublich schwierig, dass sie eine enorm ansprechende Art er entwickelt hat, geistige Zustände, aber auch gesellschaftliche Zustände, kulturelle Zustände unter die Lupe zu nehmen. Ich habe öfter schon einen sehr coolen Vergleich gewagt, nämlich den, dass Ferdinand Ebner der kritischste Mensch, Geistesmensch in Österreich im vergangenen Jahrhundert überhaupt gewesen ist. Einschließlich Karl Kraus, seinem So habe ich jetzt ein bisschen die Motive erklärt, warum wir zu diesem heutigen Vortrag eingeladen haben. Und ich möchte Ihnen, Herr Professor Hamburger, herzlich danken dafür, dass Sie gekommen sind. Ich möchte auch Ihre Familie herzlich begrüßen. Und ich möchte meinen lieben Mitarbeitern herzlich danken für die Vorbereitung des heutigen Abends. Jetzt lasse ich Ihnen was sagen.
Ja, eigentlich möchte ich nur als Schriftführer der Fern- und Ebner-Gesellschaft den Herrn Dr. Hamburger vorstellen. Er ist 1955 in Salzburg geboren, hat dann Publizistik und Philosophie in Salzburg studiert. Er ist zurzeit Universitätslektor in den Fachbereichen Kommunikationswissenschaft und Zellbiologie an der Universität Salzburg und arbeitet zur kommunikationsphilosophischen, biologietheoretischen und transkulturellen Schwerpunkten. Aktuell arbeitet er besonders im Bereich der Biokommunikation und ist Initiator und Koordinator einer fächerübergreifenden Symposiumreihe zur transdisziplinären Kommunikation, wo es um die Begegnung von Erkenntniskulturen von Wissenschaft, Kunst und Religion geht. Zusammen mit dem Sprachphilosophen Günter Witzerny ist er Initiator und Organisator auch einer lebenswissenschaftlichen Tagungsreihe, mit deren Hilfe die sprachliche Dimension des Lebendigen in der biowissenschaftlichen Forschung forciert werden soll. Aktuelle Projekte kann man also bei ihm einsehen auf den Homepages naturalgenome.at und cancerandcommunication.at. Ja, wir sind eigentlich irgendwie durch Zufall zum Dr. Hamburger gekommen. Er hat sich an uns gewandt. Ich weiß nicht mehr genau, mit irgendwelchen Anfragen zu Ferdinand Ebner. Ich hoffe, wir konnten da Hilfestellung geben. Und dann hat mich eines Tages meine Mutter angerufen aus Wien und hat gesagt, da redet einer im Radio über Ferdinand Ebner. Dann habe ich das Radio aufgedreht und dann war es der Herr Dr. Hamburger. Und wenn der Herr Professor Mettlagel da von der unterschwelligen Rezeption von Ferdinand Ebner spricht, also wir haben nichts davon gewusst, dass da in Salzburg über Ferdinand Ebner gearbeitet wird, beziehungsweise durch den Dr. Hamburger über Ferdinand Ebner gearbeitet wird. Und so sind wir eben dann auch auf die Idee verfallen, Herrn Dr. Hamburger zu einem Vortrag einzuladen. Und damit möchte ich das Wort an Sie übergeben.
Vielen herzlichen Dank, sehr geehrter Professor Mettlagel, Sekretär Pawelka. Nochmals vielen herzlichen Dank für die Einladung, für die Ehre, hier sprechen zu dürfen. Ich habe deine mit großer Freude angenommen. Zu Ferdinand Ebner, eben diesem großen Vordenker. Einige Aspekte aus meiner Sicht mitzuteilen. Sie sehen es schon, ich versuche heute zur Mystikkritik Ferdinand Ebners etwas beizutragen. Also den Kontext Mystikkritik, den Ferdinand Ebner geäußert hat, um aus heutiger Sicht zu beleuchten. Und ich freue mich besonders, dass ich diesen Vortrag hier in Innsbruck halten kann, denn bekanntlich war Ferdinand Ebner auch sehr gerne hier in Innsbruck bei dem Herausgeber des Brennleben Ludwig von Ficker zu Gast. Und zudem haben einige Gewährspersonen, die sich im Vortrag sozusagen zu Wort melden, auch hier in Innsbruck gelehrt, gewirkt. Und insofern ist es für mich in doppelter Weise schön, hier zu sein. Nochmals vielen Dank für die Einladung. Ja, ich gehe mal stillschweigend davon aus, dass die meisten der hier Befindlichen mit dem biografischen Hintergrund von Ferdinand Ebner, auch mit seinem Grundzügen seines Denkens in etwa vertraut sind. Ich also diesbezüglich nicht allzu sehr ins Detail gehen muss. Für alle jene, die Ebner nicht kennen oder praktisch nicht kennen, ein kurzer Lebensabriss, er ist geboren 1882 in Wiener Neustadt. Er absolvierte die Lehrerbildungsanstalt und war 1902 Lehrer in Niederösterreich an zwei kleineren Volksschulen und musste dann aus gesundheitlichen Gründen früh pensioniert werden, in der Mitte der 20er Jahre, hat dann auch geheiratet, einen Sohn bekommen, Walter, 1924, und starb schließlich schon noch nicht 50-jährig, 1931 an Tuberkulose. Das sind die äußeren Daten, die verschwindend erscheinen neben Größen wie Martin Buber oder auch Rosenzweig und anderen. Gleichwohl, es ist schon angeklungen, war eben ein sehr kritischer Geist und nicht nur kritisch, sondern vor allem auch versuchte er vor dem Hintergrund seines Wortsprachdenkens die Kultur der Moderne sozusagen zu durchschauen, im besten Sinn des Wortes. Und er war auch kritisch, was die Veröffentlichung anging. Er hatte mehrere Möglichkeiten zu veröffentlichen, aber er veröffentlichte nur im Innsbrucker Brenner Verlag, nirgendwo anders. Außer einige frühe Gedichte, die er, glaube ich, in irgendwelchen Wiener Neustädter Zeitungen sozusagen publiziert hat. Auch das ist schon angeklungen, Ebner wurde am Anfang nur marginal wahrgenommen. Sein Hauptwerk, obwohl es eben über merkwürdige Quellen sich weit verbreitet hat, aber trotzdem nicht richtig sozusagen jene Breitenwirkung etwa erzielen konnte, wie etwa Ich und Du von Martin Buber, das ja bekanntlich 2 Jahre nach Ebner erschien. Und offenkundig, wie Rivka Horwitz das ja herausgearbeitet hat, hat Buber dieses Werk gekannt. Eben vom Brenner her auch schon die ersten Aufsätze in 1920 hat Buber gelesen, offenkundig so. Er hat sich dazu nur marginal geäußert, aber das ist nicht das Thema. Ich möchte beginnen mit einigen Stimmungsbildern, wenn Sie wollen, Einstimmungsbildern aus dem Jahr 1919, also dem ersten Nachkriegsjahr, nach dem Ersten Weltkrieg. Und ich versuche in diesen Stimmungsbildern zu vermitteln, nämlich den Kontext, in dem Ferdinand Ebner, der gerade sozusagen sein Hauptwerk, das Wort und die geistigen Realitäten, zu Ende geschrieben hat, nun versucht, dieses Werk quasi an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist ja für einen Volkslehrer nicht einfach. Schon das Schreiben eines Manuskripts, damals war es auf einem Laptop und so weiter, aber damals, das musste man ja alles tippen und vervielfältigen, das war alles andere als einfach. Also ich beginne mit einigen sozusagen Stimmungsbildern. 1. März 1919. Der niederösterreichische Volksschullehrer Ferdinand Ebner schreibt in sein Tagebuch: Heute Vormittag schrieb ich die Schlussworte zum letzten Fragment. Ich sage Ihnen zu, mit Fragment meint er den letzten Abschnitt eben des fertiggestellten Hauptwerkes, das Wort und die geistigen Realitäten, phänomenologische Fragmente. Er fügt schließlich hinzu, frohes Aufatmen. Fertig ist ja die Arbeit eigentlich nicht, es fehlen noch ein paar Einschübe, 2 wichtige sogar darunter. Aber ich habe bereits das Gefühl, dass ich den Kontakt mit der ganzen Sache verliere. Diese Arbeit ist der Höhepunkt meines irdischen Lebens. Sie ist die erste, die zu einem Abschluss zu bringen mir der Himmel vergönnte, und dafür sage ich ihm Dank. Eine zweite wird aber wohl nicht mehr folgen. Das Schicksal des Manuskripts ist mir fast, vielleicht sogar ganz gleichgültig. Darüber bin ich mir noch nicht recht im Klaren. Nur über eins, dass ich den Weg in die Öffentlichkeit nicht zu gehen weiß. Und vielleicht ist das gut. Für mich, aber auch für die Arbeit selbst. 29. April 1919. Ebner schreibt an seine Freundin Luise Karpischek. Vorigen Donnerstag war ich wieder in Wien und übernachtete auch. Nun ist auch der Hauer, ich sage ihn zu, Josef Matthias Hauer, Jugendfreund Ebners und Erfinder der 12-Ton-Musik, mit der Reinschrift der Fragmente fertig geworden, und jetzt liegen die 2 Manuskripte im Schreibtisch. Wenn ich nur einen einzigen urteilsfähigen Menschen wüsste, den ich die Arbeit lesen lassen könnte. Das gehört schon einmal zu mir und meiner Individualität, dass ich den nicht weiß. 9. Juli 1919. Ebner, der bereits der die fertiggestellten Fragmente beim Wiener Braumüller Verlag verlegen lassen will, hält betreffend den irdischen Höhepunkt seines Lebens ein vernichtendes Gutachten in den Händen. Es stammt von Adolf Stöhr, seines Zeichens Ordinarius für Philosophie an der Universität Wien. Diesem hatte der Verlag das Manuskript von ihm zur Begutachtung überlassen. Es lautet in Auszügen wie folgt. Zitat: Von diesem Werk sagt der Verfasser, dass es im Winter 1918-19 geschrieben worden sei. Es macht sich auch deutlich darin der Eindruck des politischen und kulturellen Zusammenbruchs auf den Verfasser fühlbar. Aus diesem Werk spricht die Abkehr von Wissenschaft, Philosophie, Kunst und Kultur überhaupt. Es ist für einen Leser, der nicht das Interesse eines Fachpsychologen oder eines Psychiaters von Beruf diesen hochinteressanten Fall entgegenbringt, direkt eine Qual, sich in ewigen Wiederholungen eines einzigen Gedankens und gleicher Redensarten durch 300 Seiten hindurch zu winden und weil das Gefühl zu haben, sich immer um denselben Buch zu drehen. Dieser pathologische Zug muss sich schon vor längerer Zeit entwickelt und festgelegt haben, denn er ist nach allen Seiten ausgesponnen. Der Verfasser wird aus seinem Zustand nicht mehr heraus und zurück können, wahrscheinlich auch nicht mehr heraus und zurückkommen wollen. Wissenschaftlich-psychologisch und wissenschaftlich-philosophisch ist das Werk glattweg unmöglich. Ich sage hinzu, unmöglich kursiv geschrieben. Zitat Ende. Fast überflüssig zu erwähnen, dass der Verlag, der angesehene Braumüller Verlag, von einer Druckleben absieht. Dafür veröffentlicht der Braumüller Verlag 1921 ein Werk von Adolf Stöhr, Wege des Glaubens. Das erste Kapitel handelt vom Du-Problem. Eben da findet dabei keine Erwähnung. Den Hinweis verdanke ich der hervorragenden Dissertation von Gernot Dirk Evers, Sittlichkeit im Wortfeld der Begegnung, in dem der Autor versucht, das Wortsprachdenken Ebners mit der Strukturontologie von Heinrich Rombach zusammenzuschauen. Doch zurück nochmal ins Jahr 1919, auf den weiteren Weg, den Versuch Ebners, die Fragmente zu veröffentlichen. Juni 1919. Wir finden Ebner und Hauer beim Strache Verlag. Ich habe nachgesehen, der heißt wirklich so. Die beiden ventilieren, ob vielleicht dort eine Möglichkeit besteht, die Fragmente zu veröffentlichen. Auch hier ohne Erfolg. Ebner notiert in diesem Zusammenhang den Eindruck, dass sich der dortige Lektor Andreas Thom über ihn und Hauer lustig macht. 16. Juli 1919. Ebner entschließt sich, die Fragmente Theodor Hecker zu schicken, den er von dessen Kierkegaard-Übersetzung erkennt. August 1919, Theodor Hecker schreibt an Ebner, ich zitiere jetzt nach Evers, dass er sich freue und Trost und Hilfe darin erfahre, wie eben jeder Mensch eine Wahrheit, und wenn er auch persönlich noch so sehr von überzeugt ist, bei einem anderen, der sie freilich selbstständig besitzen muss, bestätigt zu finden. Zitat Ende. Und Hecker bietet nun Ebner an, die Fragmente an Ludwig von Finkert, Herausgeber der Brenner Zeitschrift und Verlagsinhaber, zu senden, verbunden mit dem Rat, Auszüge des Werks vor dem Brenner zu veröffentlichen. Ebner stimmt der Folgensweise zu. Und am 17. September 1919 schließlich schreibt Ludwig von Ficker an Ebner und bietet ihm die Drucklegung an. Wörtlich schreibt er: Ich empfände es als Ehre, Ihr Buch im Brenner Verlag herausgeben zu dürfen. So tief bin ich von seiner ungewöhnlichen und dauernden Bedeutung durchdrungen. September 1921. Im Brenner Verlag Innsbruck erscheint eben das Buch Das Wort und die geistige Realität. Mit dem Verleger Ludwig von Ficker wird Ferdinand Ebner eine bis zu seinem Tode enge Freundschaft verbinden. Theodor Hecker und Ferdinand Ebner sind sich, auch diesen Hinweis verdanke ich Evers, persönlich nie begegnet. Ich las vor kurzem wieder mal in den Tag- und Nachtbüchern von Theodor Hecker, die dieser während der Nazi-Herrschaft und der Lebensgefahr geschrieben hat. Dort fand ich zwar des Öfteren den Namen Sir Kierkegaard, doch auf den Namen Ferdinand Ebner stieß ich nie. Soweit die Einstimmung. Diese Einstimmungsbilder, den Versuch vor Augen zu führen, vor allem die radikale Ambivalenz, die einerseits Ebner selbst, respektive dessen Werk von Anfang an ausgesetzt war, bis heute. Und wenn sich die Einschätzung Ludwig von Fickers nun bewahrheiten sollte, dass dem Werk Ebner seine ungewöhnliche und dauernde Bedeutung innewohnt und vieles spricht dafür, nicht zuletzt das Bestehen einer Ferdinand-Ebner-Gesellschaft, vom Existieren einer Adolf-Stör-Gesellschaft, ist mir nichts bekannt. Dann stellt sich die Frage, was macht nun das Ungewöhnliche und Dauernde, das Überdauernde ebnerischen Denkens aus? Das Dauernde, das ja immer zugleich Erneuerndes in sich birgt. Genau darüber möchte ich nun zu Ihnen sprechen, eben vor dem Hintergrund des Motivs der Mystikkritik von Ferdinand Ebner. Eben des Sachverhalts, das eben an vielen Stellen seines Werkes sich kritisch gegen mystische Strömungen, respektive gegen Mystiker, als deren Vertreter, ausgesprochen. Dieser Grundzug seines Denkens tritt schon vor der Abfassung der Fragmente zutage, wenn er etwa 1918 am 16. Juli im Tagebuch einträgt, Zitat: Nicht darauf kommt es an, das Ich in seiner Ich-Einsamkeit mystisch verschwinden zu lassen, vielmehr es aus dieser Einsamkeit herauszutreiben, in ein Verhältnis zum Du zu setzen. Zitat Ende. Ich möchte nun versuchen, diese Mystikkritik Ferdinand Ebners vor dem Hintergrund von Wort und Sein zu bedenken. Eingedenk der Überlegung, dass Mystik, der Kontext Mystik, eingebettet ist im Kontext des Seins und im Kontext des Wortes. Demnach möchte ich vorerst einmal versuchen zu skizzieren das ebnerische Wortverständnis. Hören wir dazu vorerst eine Passage von Ebner selbst, entnommen aus den Aphorismen 1931, also aus seinem Todesjahr. Dort heißt es: Die Sprache der Wissenschaft besteht aus Wörtern, die nie zu Worten werden. Leider sprechen auch viele Philosophen diese Sprache, der Wissenschaft. Die Sprachgelehrten wieder wissen mit Worten nichts anzufangen und zertrümmern sie in Wörter. Was meint Ebner damit? Gehen wir sein Zitat Satz für Satz durch. Die Sprache der Wissenschaft besteht aus Wörtern, die nie zu Worten werden. Damit meint Ebner zum einen, dass die moderne Wissenschaftlichkeit aufgrund ihrer spezifischen Erkenntnisstruktur nur Wörter kennt, die es letztlich in Mathematik, in Zahlen, in Quantifizierbarkeit umzuwandeln gilt und dadurch Gegenstands- bzw. Subjekt unabhängig zu machen und damit auch vergleichbar. Dass also die Sprache der Wissenschaft aus diesem Grund zum Phänomen des Wortes sozusagen methodisch nicht vorzustoßen. In Fragment 12 seines Hauptwerks schreibt Ebner dazu wörtlich, Zitat: Mathematik zu werden ist bekanntlich das Ziel aller Naturwissenschaft, alles Wissens und das Geschehen in der äußeren Welt. Und die allerletzte physikalische Erkenntnis wird vielleicht einmal in einer mathematischen Formel zum Ausdruck gebracht werden, die sich nicht mehr in Worten aussprechen lässt. Zitat Ende. Damit spricht eben einen Aspekt an, der auch viel zu wenig eigentlich bewusst ist, nämlich, dass Wissenschaft nicht nur eine spezifische menschliche Erkenntnisweise darstellt, sondern eine ursprünglich spezifisch europäische und wiederum eine spezifisch neuzeitliche Erkenntnisweise. Und ich habe hier sozusagen den Erkenntnisrahmen der Moderne, der wissenschaftlichen Moderne nach Herbert Pietschmann dargestellt. Der Erkenntnisrahmen der wissenschaftlichen Moderne verfolgt sozusagen gemäß der Axiome der Reproduzierbarkeit, speziell jetzt der Naturwissenschaft, der Reproduzierbarkeit, der Quantifikation, der Analyse hinsichtlich der Handlung und hinsichtlich der Logik basiert moderne Wissenschaftlichkeit auf Eindeutigkeit, auf Widerspruchsfreiheit und auf Kausalbegründung. Und vernachlässigt werden demgegenüber Einmaliges, Qualitäten, Synthese und Vernetzung, beziehungsweise offenes, lebendiges, Konflikte, Wollen, Intentionalität und Kreativität. Leider sprechen auch viele Philosophen diese Sprache der Wissenschaft. Ebner bringt damit zum Ausdruck, prinzipiell wäre es der Philosophie möglich, sich mit dem Phänomen des Wortes sehr wohl auseinanderzusetzen, wie er es versteht. Doch sprechen viele, um nicht zu sagen die meisten Philosophen, diese Sprache der Wissenschaft. Im weiteren Hinsicht der Mathematik, die das Phänomen des Wortes nicht kennt. Eben beispielhaft sei hier natürlich Ludwig Wittgenstein in seiner ersten Phase erwähnt. Wie Professor Mettler schon erwähnt hat, wollte Ludwig Wittgenstein ja ebenfalls im Brenner Verlag seinen Tractatus veröffentlichen. Das wäre natürlich ein Ding gewesen, wenn mit zwei der wesentlichsten philosophischen Werke des 20. Jahrhunderts in einem Verlag, sozusagen in einem Innsbrucker Verlag erschienen wären. Insbesondere eben sein Tractatus, in dem Wittgenstein bekanntlich den Versuch unternimmt, wissenschaftliche Sprachlichkeit gleichsam so weit wie möglich zu entsubjektivieren und das Korsett widerspruchsfreier Logik respektive Mathematik zu traktieren, um es so auszudrücken, als in gewisser Weise genau das Gegenteil dessen drin, worum es für einen Ebene zu tun. Schließlich, die Sprachgelehrten wieder wissen mit Worten nichts anzufangen und zerdrücken sie in Wörter. Hierbei verweist eben auf den Umstand, dass jene Gelehrtengilde, deren Gegenstand eigentlich das Phänomen des Wortes wäre, eben die Philologen, die Sprachgelehrten, zu eben diesem mit dem eigentlichen Gegenstand nichts Rechtes anzufangen wissen. Und es sind Wörter zerdrücken. Ein Haupt. Opponent in dieser Richtung stellt für eben hier Fritz Mautner dar. Zu dessen Schrift die Sprache er kommentierend bemerkt, ich zitiere, im Wort ist mehr als ein sprachphilosophisches Problem verborgen. Und das Problem der Sprache ist das Problem des Menschen überhaupt. Er, gemeint ist Mautner, sieht den Wald vor Bäumen und die Sprache vor lauter Individualsprachen nicht. Er sagt immer Worte, wo er Wörter meint, ignoriert also zu seinem Schaden den Unterschied, den die deutsche Sprache zwischen Wort und Wort macht. Zwischen Wort mit dem Plural Worte und Wort mit dem Plural Wörter. In jenem lebt die Sprache. Diese sind Ergebnis der Satzanalyse, tote Zeichen, die in den Wörterbüchern registriert werden. Er ist ein wenig stolz auf die Entdeckung, dass die Menschen einander nicht verstehen können. Zitat Ende. Dieser erste Befund, zugegebenermaßen skizzenhaft, führt zur Frage, wodurch kommt es nun zu dieser Wortvergessenheit im Zuge der Moderne? Respektive zur Wörterversessenheit. In weiterer Folge zur Bilderversessenheit andererseits. Dies hat nun meines Erachtens entscheidend mit dem Seinsverständnis der Moderne zu tun, das viel mehr oder treffender als ein Werdens- und Vergehensverständnis genannt werden sollte. Das heißt, im Verlauf der Neuzeit kommt es nicht nur zu einer vermehrten Hinwendung zum Immanenten, zum Manifesten, sondern parallel dazu zur Absolutsetzung von Raum und Zeit. Anders ausgedrückt, Wirklichkeit wird in zunehmendem Maße mit, wie es diesbezüglich inzwischen heißt, dem Raum-Zeit-Kontinuum in Eins gesetzt. Was vorher als Sein angesehen wurde, mit den Aspekten Überräumlichkeit und Überzeitlichkeit, Ewigkeit, wird in der Moderne nach und nach einerseits zur Unendlichkeit, was den Raumaspekt anbelangt, und zur Zeitlosigkeit, was den Zeitaspekt anbelangt. Auf diese Tendenz aufmerksam machen, schreibt Baldwin Schwarz in seinem 1937 erschienenen Buch Ewige Philosophie, Gesetz und Freiheit in der Geistesgeschichte, Zitat: Benedetto Croce hat nur der herrschenden Anschauung Stimme verliehen, wenn er auf dem Oxforder Philosophenkongress des Jahres 1930 verkündete, der Glaube an eine immer wahre Wahrheit sei Selbstmord des Geistes. Denn dieser wolle die Bewegung, der ewige Wandel, das sei das Symptom der Lebendigkeit des Geistes. Zitat Ende. Vor dem Hintergrund der Absolutsetzung von Raum und Zeit ist diese forcierte Dynamisierung des Wirklichkeitsverständnisses eigentlich konsequent gedacht. Und beispielhaft für diese Auseinandersetzung, dieser thematische Zusammenhang, auch im Disput zwischen zwei Husserl-Schülern, nämlich zwischen Edith Stein, der nachmaligen Karmelitin, auf der einen Seite und Martin Heidegger, seines Zeichens ebenfalls Husserl-Schüler und Nachfolger Edith Steins als Assistent von Husserl. In ihrem Philosophenhauptwerk Ewiges und Ewiges Sein, verfasst 1934, sollte in Salzburg 37 erscheinen, aber es konnte erst 1950 erscheinen, schreibt Edith Stein: Es ist augenscheinlich, dass die ganze Untersuchung bei Heidegger, gemeint ist Sein und Zeit, sein berühmtes Hauptwerk, von einer bestimmten vorgefassten Meinung über das Sein getragen ist. Es ist von vornherein alles darauf angelegt, die Zeitlichkeit des Seins zu beweisen. Darum wird überall ein Riegel vorgeschoben, wo sich ein Ausblick zum Ewigen öffnet. Darum darf es kein vom Dasein unterschiedliches Wesen geben, das sich im Dasein verwirklicht. Darum keinen vom Verstehen unterschiedenen Sinn, der im Verstehen erfasst wird. Darum keine vom menschlichen Erkennen unabhängigen ewigen Wahrheiten. Durch all das würde die Zeitlichkeit des Seins gesprengt, und das darf nicht sein. Mögen auch Dasein, Verstehen und Entdecken noch so sehr zu ihrer eigenen Klärung nach etwas von ihnen selbst Unabhängigem, Zeitlosem verlangen, was durch sie und in ihnen in die Zeitlichkeit eingeht. Zitat Ende. Edith Stein macht damit meines Erachtens unmissverständlich die Konsequenzen deutlich, die sich ergeben, wenn das Sein als das eigentlich wirkliche, reale, primär letztlich von Zeit und Raum aus zu denken versucht wird. Als vom Aspekt des dynamisch-prozesshaften. Heidegger argumentiert eben damit in seiner Zeit ganz vor dem konzeptiven Hintergrund der Moderne, wie etwa vorhin Georg Simmel in seiner inzwischen hochaktuellen Philosophie des Geldes. Und auf diese Problemstellung macht auch Karl Löwith aufmerksam, ein Heidegger-Schüler übrigens, wenn er in seiner Abhandlung Wissen, Glaube und Skepsis Kierkegaard bemüht ausführt. Zitat: Denn ganz Europa habe sich nach Kierkegaard in der Moderne mit steigender Leidenschaftsgeschwindigkeit in Probleme verirrt, die sich im Medium der Welt, ich sage hinzu, der Raumzeitlichkeit nicht beantworten lassen, sondern nur vor der Ewigkeit. Wie lange noch das Konvulsivische draufgehen wird, könne man freilich nicht wissen. Gewiss sei aber, dass die Ewigkeit wieder in Betracht kommen wird, wenn das Geschlecht durch Leiden und Blutverlust völlig ermattet sein wird. Zitat Ende. So Kierkegaard, Kierkegaard 1850. Nur am Rande sei erwähnt, dass der ideologische Hexenhammer des Nationalsozialismus, Alfred Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts, vor eben diesem Hintergrund zu lesen ist. Der Dynamisierung des Wirklichkeitsverständnisses. Jedenfalls, diese Siege der Moderne zum radikalen Wandel des Seinsverständnisses bis hin zu einem Werdensvergehensverständnis hatte nun schließlich seinerseits die Konsequenz, ein verändertes Mystikverständnis zu folgen. Eben ein solches, ich komme später noch darauf zurück, gegen das Heber sich so vehement zu Wort meldet. Nicht zuletzt gegenüber Karl Dalago, jenem Mitarbeiter des Brenner, für den Ludwig von Ficker die Zeitschrift 1910 ins Leben gerufen hatte. Und, der sich dann von der Zeitschrift sozusagen entfernt hat, nachdem es diesen gravierenden Disput nicht nur mit Eben, sondern auch mit Hegel und sozusagen mit der neuen gedanklichen Linie gab. Nun konkret, gegen welches im Kontext der Wirklichkeitsauffassung der Moderne sich etablierende Verständnis von Mystik wendet sich nun Eben eigentlich? Er wendet sich gegen die Ansicht, mystisch meine Aufgehen, sich verlieren im Göttlichen, Verschmelzung des Ich mit dem Göttlichen, oder wie wir eingangs hörten, Verschwinden des Ich in der Ich-Einsamkeit. Wörtlich schreibt Ebner dazu im Fragment 15 seines Hauptwerks, Zitat, das Menschliche und das Göttliche darf niemals und in keiner Weise einfach identifiziert werden. Der Tiefsinn der Mystiker ist Selbstbetrunken, der auf der Perspektivenlosigkeit des Mystischen in sich selbst hinein Versinkens beruht. Zitat Ende. Interessant erscheint mir nun, dass Ferdinand Ebner sozusagen ein Pendant zum Mystiker erblickt, ein problematisches Pendant, nämlich den Metaphysiker. Das sind wie zwei sozusagen problematische Brüder, wenn man so will. Auch hier habe ich ein Zitat aus Fragment 15, das das sehr gut ersichtlich macht. Metaphysiker und Mystiker, stets geneigt, Göttliches und Menschliches zu identifizieren, ich sage zu, jeweils auf unterschiedliche Art und Weise. Sich der beiden Fantastischen verlierend, die einen, eben die Metaphysiker, objektiv nach außen hin, im Stichwort totales Erkenntnissystem, auch das ein Kennzeichen der Moderne, die anderen subjektiv nach innen hinein, ich sage zu, eben totales in sich verlieren. Sie missverstehen die Göttlichkeit des geistigen Grundes der menschlichen Existenz, jene, indem sie sie, das Du gar nicht gewahrt werden, vom Ich aus verstehen wollen und die Träume dann vom absoluten Ich. Die anderen, eben die Mystiker, indem sie eben die Göttlichkeit des geistigen Grundes in der Aufhebung des Ichs suchen, in der sie eher Ipse den Standpunkt preisgeben, von dem allein aus der Mensch das Göttliche in geistigem Sinne wahrnehmen kann, als das wahre Tun des Ichs. Worin wie beim Mystiker das Ich zum Verschwinden gebracht ist in der Selbsttäuschung des ekstatischen Gotteserlebens, da existiert auch kein Du. Zitat. Also hier wird einfach sehr gut deutlich, wogegen Ebner andenkt. Gegen die totale Systematisierung der Erkenntnis einerseits und andererseits gegen sozusagen die Auflösung des Ich in ein Alleinheitserlebnis hinein. Und insofern argumentiert Ebner damit auch bewusst oder unbewusst gegen die zentrale Ansicht des frühen Martin Buber, wie dieser sie 1909 statt der ekstatischen Konfession in Buchform herausgab. Ich möchte, wie schon erwähnt, nicht explizit auf das intellektuelle Wendemanöver Bubers Bezug nehmen, in Ich und Du, welche Rolle hier bei Ebner zuzuschreiben ist. Das wurde schon in profunder Weise getan. Ich möchte vielmehr kurz darauf zu sprechen kommen, welche Ansicht Bubers in den ekstatischen Konfessionen verbindet. Ansichten, die offenkundig so sehr vom programmatischen Kontext von Ich und Du abweichen, dass er zeitlebens Buber eine neue Frage der ekstatischen Konfessionen verbindet. Dazu vermerkt nun Josef Sudbrack, der große Mystikkenner, der wenn ich recht informiert bin, auch einmal in Innsbruck gelehrt hat. Sudbrack weist in mehreren seiner Schriften auf die oben genannte Kehrtwende Bubers hin, etwa in seinem 2001 erschienenen Spätwerk, das er persönlich für sein bestes Buch hält, Trunken vom Helllichten, Dunkel des Absoluten, Dionysius der Areopagite und die Poesie der Gotteserfahrung. Dort heißt es dazu, Zitat, in den ekstatischen Konfessionen aus seiner ersten Schaffensperiode veröffentlichte er, Buber, eine Sammlung mystischer Zeugnisse, die er in ein pantheistisches Grundschema von selbst gleich allem Mystik hineinpresste. Zitat Ende. Wörtlich gibt er dabei den pantheistisch ausgerichteten Buber wie folgt wieder. Das ist ein Auszug aus den ekstatischen Konfessionen. Es gibt ein Erlebnis, das aus der Seele selber in ihr wächst, ohne Berührung und ohne Hemmung, in nackter Eigenheit. Die Seele, die in ihm, in dem Erlebnis steht, steht in sich selber, hat sich selber, lebt sich selber, schrankenlos. Sie lebt die Einheit des Ich und in ihr die Einheit von Ich und Welt. Nicht mehr einen Inhalt, sondern das, was unendlich mehr ist als alle Inhalte. Zitat Ende. Wichtig erscheint mir dabei zu erwähnen, dass Buber mit dieser pantheistischen Anschauung, die sicher auch in Verbindung steht mit seinem Hintergrund des Chassidismus, also dieser mystischen Strömung des Ostjudentums, dass Buber mit dieser pantheistischen Anschauung, um ein Wort zu sagen, im Jahr 1909 kein Neuland, sondern bereits auf solid ausgetretenen Pfaden einherschreitet. Insbesondere seit der Wende zum 20. Jahrhundert, wo es zum ersten Mal eine veritable Krise der Moderne sich abzeichnet, tauchen vermehrt pantheistisch angehauchte Mystizismen auf. Nicht zuletzt auch im Konnex mit okkulten Praktiken. Und wie nachhaltig diese Strömung sich auswirkte, zeigt sich fast, möchte man sagen, groteskerweise auch anhand jenes schon zitierten, inzwischen zu paradoxer Berühmtheit avancierten Gutachtens von Professor Stöhr, wenn dieser zur Frage einer eventuellen Verkaufbarkeit des aus seiner Sicht irrsinnigen Manuskripts von Ebner bemerkt, Zitat aus dem Gutachten, der Geschmack unserer jetzt zu jeder Art Okkultismus und Mystik neigenden Gesellschaft ist heute unberechenbar. Vielleicht macht das Buch in Theosophenkreisen, vielleicht auch bei Kierkegaard und Dostojewski Verehrern aufsehen. Ein Erfolg hinge von der Organisation der Kauflust und Kaufkraft der Theosophen ab. Da ich mit diesen Kreisen keine Erfüllung habe, so bin ich darüber nicht orientiert. Zitat Ende. Nur am Rande sei bemerkt, dass Ebner eben dieses Zitat dann sozusagen ins Vorwort der Veröffentlichung dieser Brenner-Veröffentlichung 1921 hineingenommen hat. Und er schreibt wörtlich dazu, man lese die Fragmente mit einiger Bemühung nur, sie in ihrem Wesentlichen zu verstehen, und man wird erkennen, dass dieses Gutachten tatsächlich mit herein ins Buch gehört und seinen besten Platz an dessen Spitze hat, als ein Zeichen der Zeit. Nachdem es von einem Lehrer der Philosophie verfasst wurde, kann es nicht als böswillige Satire auf die Philosophieprofessoren gemeint sein. Zitat Ende. Ja, es würde nun zu weit führen, hier im Einzelnen die Verlaufsfiguren nachzuzeichnen, wie dieses pantheistische Mystikverständnis der Moderne wirkmächtig wurde. Dabei wäre Schopenhauer vor allem zu nennen, auch Schelling, auch Goethe. insbesondere in ihrem verkürzten und damit verkehrten Aufgreifen östlichen Überlieferungsgutes. Als grundlegende Hintergrundfolie jedoch ist in jedem Fall das Erkenntnisschema moderner Wissenschaftlichkeit anzusehen, respektive die damit verbundenen Axiome, der Widerspruchsweite und der Eindeutigkeit. Es geht bis hin in die Theologie. Aber das ist hier nicht das Thema. Kurz wie schon erwähnt, die Moderne ist nach Ebner demnach gekennzeichnet durch zwei ambivalente Visionen, eben dargestellt durch den Metaphysiker auf der einen Seite und durch den Mystiker auf der anderen Seite. Jene vom absoluten Ich, dafür steht der Metaphysiker, und jene von der Auflösung des Ichs, und dafür steht der Mystiker. Mit dieser Ansicht steht Ebner nicht allein. Inzwischen nicht mehr allein. So schreibt etwa Gisbert Greshage, Freiburger Theologe und Dogmatiker, in seinem Opus Magnum, der dreieine Gott, einer trinitarischen Theologie, ganz analog: In der Neuzeit wird als Einheitspunkt alles wirklich nicht Gott, es ist ein göttliches Absolutum, auf das hin alles viele und vielfältig bezogen und reduziert wird, betrachtet, sondern das Subjekt selbst. Sondern das Subjekt selbst, das sich als eines, nämlich als Mitte und Einheitspunkt der Wirklichkeit setzt. Auch hier kann ich die Linien dieser Hintergrund zum autonomen Ich im Einzelnen nicht nachzeichnen. Nur so viel sei gesagt, auch diese Autonomisierung des Ich hängt offenkundig mit der Absolutsetzung von Raum und Zeit zusammen. Denn in dem Maße, als Raum und Zeit absolut gesetzt werden, und damit das Sein im Sinne des Werdens und Vergehens schwerlich anders denn als letztlich wortlos, stumm gedacht werden muss, scheint es nur konsequent, dass das einzelne menschliche Subjekt selbst nicht, selbst sich als Mitte und Einheitspunkt der Wirklichkeit setzt. Nämlich jedes Subjekt und jedes für sich selbst. Und gerade auf diesen Umstand verweist nun Greshage, wenn er weiter fortführt: Die Setzung als reine Selbstbestimmung geschieht nun allem anderen als Objektum sich gegenüberstellt und dieses sich einzuverleiben und untertan zu machen sucht. Eine solche Setzung des Subjekts als reine Selbstbestimmung und Verwirklichung kann jedoch nur geschehen im dauernden Kampf gegen noch erfahrbare Fremdbestimmung. Dieser Kampf beinhaltet nicht nur Beherrschung und Unterdrückung der umgebenden widerständigen fremdbestimmten Natur, sondern vor allem auch Beherrschung und gar, wenn möglich, Unterdrückung des anderen Menschen. Insofern dieser sich ja gleichfalls als Einheitspunkt, das heißt als sich selbst bestimmtes Subjekt, durchsetzen und behaupten will gegen mich. Und dieser Konkurrenzkampf der einzelnen Kollektivsubjekte, diesem Konkurrenzkampf widerspricht nun nicht, nach Greshage, dass gerade die moderne Gesellschaft einen gewissen Raum zur persönlichen Selbstverwirklichung gibt. Denn die eingewandte Vielheit ist oft nur Schein, weil die moderne Selbstverwirklichungsideologie, so Greshage, noch einmal insofern totalitär ist, als sie das Selbstwerden des Einzelnen durch offen oder heimlich wirksame Pressionen ihren homogenen und homogenisierenden Rahmenbedingungen unterstellt. Die Frage, die sich dabei unweigerlich stellt, im Großen wie im Kleinen, das heißt hinsichtlich der Kollektivsubjekte auf der einen Seite und der Individualsubjekte auf der anderen Seite: Wie lange hält man einen solchen Kampf aus? Deshalb dazu, Zitat: Gegen die Gefahr, dass das Subjekt im Kampf der Subjekte gegeneinander und in der Homogenisierung der Wirklichkeit selbst eliminiert wird, ich füge hinzu, praktisches Beispiel an der Universität, Nullus Clausus, Bologna-Prozess, totale Funktionalisierung von Mitarbeitern. Gegen diese Gefahr kann das Subjekt nun seinerseits wiederum rebellieren, indem es sich gegen die Übermacht der gegen es gerichteten anderen Subjekte, zudem der neuen totalisierenden Kollektivsubjekte, den Machtapparat, die Institution, nur noch mehr auflehnen sei es durch den utopischen Versuch, alle bestehenden Verhältnisse zu revolutionieren, Stichwort 1968, bei der Folge der RAF, auf dass es selbst wieder der Bezugspunkt der Welt sei oder sich in die eigene Innerlichkeit, wo es ganz selbstzentriert zurückzieht. Letzteres kann sich wiederum auf zweifache Weise vollziehen, entweder durch den passiven Rückzug in eigene, in einige von den Zwängen der faktischen Gesellschaft freigehaltenen Nischen, an der Universität nennen wir das Orchideenfächer, oder durch die aktive, pathetische Auflehnung, sich wenigstens in seinem Privatleben selbst zu verwirklichen. Zitat Ende. Und schließlich sieht Gresacke eine weitere prinzipielle Option, nämlich den Versuch, das autonome Subjekt, dass das autonome Objekt sich selbst auflöst. En passant verweise ich in diesem Zusammenhang auf den Erstlingsroman von Heinrich von Dondra, Ein Mord, den jeder begeht, womit eben die Liquidierung des Eigentlichsten in einem Selbst gemeint ist. Gerade mit Hilfe von einem Selbst. Also jener Vorgang, der darauf abzielt, mit den Worten von Ebner zu sprechen, dass ich in seiner Nicht-Einsamkeit mystisch verschwinden soll. In diesem Sinne sieht Norbert Bolz, einer der gegenwärtig führenden Medientheoretiker, das eigentliche Ziel der kritischen Theorie, Zitat, nicht in der Befreiung des Subjekts, sondern vom Subjekt, als dem letzten Mythos, opferlose Nicht-Identität. Friedrich Dürrenmatt hat diesen Zusammenhang 1955 in seinem Werk Theaterproblem wie folgt geschrieben, Zitat, alle können nichts dafür und haben es nicht gewollt. Es geht wirklich ohne jeden. Zitat Ende. Wenn wir uns nun das vorhin schon zitierte Statement von Ferdinand Ebner aus dem Fragment 15 dagegen halten, dann wird meines Erachtens unmissverständlich deutlich, wie sehr Ebner diesen Zusammenhang zwischen Automatisierung, autonomisiertes Ich, einerseits und Auslöschung Sehnsucht des anderen, präzise wahrzunehmen bestimmt. Damit bin ich sozusagen gewissermaßen am Tiefpunkt des Vortrags angekommen, indem ich zu zeigen versuchte, wie sehr Ebner die Kultur der Moderne verstanden hat, wobei Professor Medlager ist ja schon angeklungen, und wie sehr andererseits eben seine geistige Umwelt ihn missverstand, ja missverstehen musste. Einerseits deshalb, weil er ein Wort- und Seinsverständnis hatte, das sozusagen heute mit dem Computer, Deutsch sagen, nicht kompatibel war mit seiner geistigen Umwelt, und der sehr wohl über ein adäquates Mystikverständnis verfügte, aber diesbezüglich über kein Vorbild. Insofern musste das Mystikverständnis, das ihm entgegenkam, sozusagen prinzipiell. Ich versuche nun, das bisher Gesagte kurz zu skizzieren, als Schaubild nach dem Verständnis der Moderne stellt sich das Ganze so dar, das Sein im Sinn des Werdens und Vergehens wird als sprachlos stumm gedacht, der Mensch als Wesen, das sprachbegabt ist, wobei Sprache primär als Verständigungsmittel gesehen wird, im Sinne von Ebener Wort mit dem Plural Wörter, während das nichtmenschliche Seite auch als sprachlos stumm gedacht. Hervorragend macht den Umstand der sprachlosen Bedeutung der Natur Hermann Krings deutlich, wenn in seinem Aufsatz Kann man die Natur verstehen, bemerkt, man entdeckte, ich sage zu im Kontext der Moderne, die Möglichkeit der Erklärung der Natur als Ereignisse. Doch um diese Möglichkeit zu realisieren, musste die Natur, die lebendige Natur, zum Schweigen gebracht werden. Man brachte sie zum Schweigen und nun war der Weg frei fürs Erklären. Die Folge ist, dass man nicht exakt feststellen kann, ob die Natur redet. Denn eben dies, dass sie nicht redet, verstehbar ist, ist die Voraussetzung exakten Feststellens. Zitat Ende. Bei Bernhard Kappern, seinem Buch Das Wieder der ärztlichen Kunst, liest sich das so, eine andere Geschichte der Medizin, der Zerlegung des Körpers folgte im Kontext der Moderne die Zerlegung der menschlichen Beziehung. An die Stelle des erkalteten Leichnams tritt die erkaltete Interaktion. Ich möchte nun in einer Aufwärtsbewegung von diesem Tiefpunkt sozusagen, in der nun verbleibenden Zeit, kurz zeigen, dass inzwischen nach 90 Jahren in verschiedener Hinsicht berechtigte Hoffnung besteht, das Denken, das Verständnis Ebers in seiner Ungeheuerlichkeit und dauernden Gültigkeit besser zu erkennen und dadurch anzuerkennen. Wenngleich es auch manchmal schlicht und allein noch daran hapert, dass federführende, auch federführende gegenwärtige Denker, wie der vorhin zitierte Theologe Gisbert Gräser, den ich sehr schätze, Ferdinand Ebers Werk schlichtweg nicht kennen. Das klingt eigentlich unglaublich. Ich meine, dem Namen nach kennen Sie das Werk natürlich schon. Man weiß eben einzuordnen, auch das ist angeklungen. Aber bei näherer Nachfrage unter vier Augen sagte mir Gräser halb entrüstet, man kann ja nicht alles kennen. Gleichwohl, worin gründet nun diese Hoffnung? In einer pauschalen Kürze gesagt, in geänderten Verständnissen von Mystik, Sein und Wort. Ich möchte nun sozusagen diesmal umgekehrt beginnen und beim Begriff Phänomen Mystik ansetzen. Dazu rekurriere ich noch einmal auf Josef Sudbrack. Ich bin überzeugt, wenn Ferdinand Ebner Josef Sudbrack kennengelernt hätte, es wäre die mystische Dimension seines Denkens deutlich. Sudbrack hat eine Reihe von wegweisenden Büchern geschrieben. Übrigens auch er kennt Ebner nicht. Ich beziehe mich in der Folge vor allem auf sein 2002 erschienenes Buch Mystik, Sinnsuche und die Erfahrung des Absoluten. Er macht dort vorerst deutlich, was Ferdinand Ebner wahrscheinlich sehr verblüfft hätte, nämlich, dass die Mystik-Terminologie im Kontext der christlichen Tradition erwachsen ist. Wörtlich führt er dazu aus, während der letzten Jahrzehnte ist das Wort Mystik aus seiner verächtlichen Bewertung als sentimental und wissenschaftsfeindlich in den Blickpunkt des Interesses gedrückt. Der Mangel an kritischem Bewusstsein zeigt sich besonders krass darin, dass man den verhältnismäßig jungen und ausgesprochen christlichen Ursprung der Worte Mystik, Mystiker, Mystikerin nicht einmal zur Erkenntnis nimmt. Es waren christliche Kirchenväter, super weiter wörtlich, wie Origenes, ich sage hinzu, 3. Jahrhundert nach Christus, die das vorher kaum gebrauchte Adjektiv Mystikos von Myen, Schweigen, Augen schließen, in den Sprachschatz einbrachten. Selbst bei Plotin, ich sage hinzu, den nicht-Christen Plotin, auch zu dieser Zeit, der für die christliche Theologie überaus wichtig wurde, spielt es keine Rolle. Zitat Ende. Da stellt nun die Frage, was nun wollten die frühen christlichen Kirchenväter mit dem Begriff Mystikos zum Ausdruck bringen? Sudbrack bemerkt dazu, die Kirchenväter drücken mit mystisch vor allem Folgendes aus. Schon im Alten Testament der Bibel verberge sich geheimnisvoll, Mystikos, die Botschaft des Neuen. So wurden die doch recht profanen Liebeslieder des Hohen Lieds mystisch, als das Verhältnis der Kirche oder des einzelnen Christen zu Jesus verstanden. Ich sage hinzu, als Höchstform von Beziehung, von Mitsein, nicht von Auflösen, Annullierung. Mit den Schriften des Pseudo-Dionysius Areopagita um 500 nach Christus gewann das Adjektiv mystisch nun unbestritten Allgemeingültigkeit für die Erfahrung von Gott in und über den Wirklichkeiten dieser Welt. Und für diese Erfahrung stand über 1000 Jahre hinweg das Adjektiv mystisch. 1000 Jahre, also bis zur Moderne. Und mit der Moderne, insbesondere mit dem 17. und 18. Jahrhundert, taucht nach Untersuchung Michel de Certeaus nun erst die substantivierende Form auf, die Begriffe Mystik bzw. Mystikerin. Mystiker. Das Substantiv Mystik ist also im Kontext der Moderne entstanden. Und dementsprechend meint es die Zielerfahrung einer systematisierten Erfahrungserkenntnis von Gott, insbesondere im Kontext der Asketik, als ein spezifischer aszetischer Erfahrungsweg. Subrat bemerkt dazu. Darin zeigt sich allerdings ein Mentalitätsumschwung im Umgang mit der Sinnerfahrung. Eine rationalistische Grundhaltung zu ihr machte aus der Qualitätsbezeichnung des Adjektivs, was für vieles gilt, mystische Tiefe, mystischer Weg, mystische Erfahrung, mystisches Wort, ein Lehrfach für begrenztes Sachgebiet, das neben anderen Fächern steht. Aus dem Mystischen als einem umfassenden Wort für die Offenheit auf Gott wurde ein Teil, wenn auch ein hervorragender, innerhalb der Gottesbeziehung. Zitat Ende. Mit der Aufklärung und dem damit verbundenen Abrücken von der christlichen Tradition auch im äußerlichen Sinn kommt es nun zu einem weiteren Bedeutungswandel des Begriffs und mit eben jenem erst sah sich Ferdinand Ebner konfrontiert. Dazu noch einmal Josef Sutter und bedenken Sie vor dem Hintergrund auch die kritische Einstellung von Ferdinand Ebner gegenüber dem deutschen Idealismus. Zitat: Mit dem deutschen Idealismus, der Bewusstseinspsychologie und der Begegnung mit fernöstlichen Religionen, Schopenhauer ist zu nennen, kam es zu einer weiteren inhaltlichen Spezialisierung. Mystik wurde zur Alleinheitserfahrung, beziehungsweise zur Bewusstseinserweiterung über die Alltagserfahrung hinaus. Andere Erfahrungen des Absoluten wie Liebe oder Vertrauen wurden zu minderen Beziehungen herabgestuft. Und so schließt mit dem bemerkenswerten Satz: Die Geschichte dieser Entwicklung ist kaum erforscht. Zitat. Vor diesem holzschnittartigen Abriss sollte deutlich geworden sein, wie sehr Ebner aus der Sicht seines Ansatzes zu Recht gegen das Mystische auftrat in seiner Zeit. Da er jedoch im Unterschied zu den Kontexten sein und Wort offenkundig über kein positives Vorbild von Mystik verfügte, blieb ihm nichts anderes übrig, als es für ihn als Ganzes zurückzulassen. Aus heutiger Sicht können wir diesen Zusammenhang differenzierter betrachten. Nicht zuletzt dank verdienstvoller Pioniere auf diesem Gebiet. Etwa Henri Rousseau, jenem Benediktinerpater, der 1948 nach Indien ging, zusammen mit seinem Mitbruder Jules Mangenin, um dort als Christen in die Geisteswelt des Hinduismus einzutauchen, angeregt durch die Schriften von Sivananda Maharshi. Und dabei lernt mit Rousseau, der ohne Indien je wieder zu verlassen, der Punkt des Orange gewordenen Sannyasi, feierte aber bis zuletzt die heilige Messe und starb am 7. Dezember 1973 in Indore. Mit diesem Henri Rousseau lernte das abendländische Christentum verstehen, dass die Grunderfahrung des Hinduismus im sogenannten Advaita besteht. Das heißt in der Erfahrung der Nicht-Zweiheit. Also nicht in der Erfahrung der ich-auflösenden Alleinheit und auch nicht in der Erfahrung der entzweiten Dualität. Sutrak führt dazu aus, zitiere: Das hinduistische Advaita, das Denken und Erfahren der Nicht-Dualität des Seins, öffnet für das so die Tür zur Begegnung. Statt nämlich mit dem abendländischen Denken im logischen Entweder einen von Gott und Welt oder Trennung von beiden zu bleiben, gesagt die Nicht-Dualität des Advaita, eine Einheit, worin die Dualität, ich sage Ihnen zu, ich und du, nicht aufgelöst wird, sondern zum höheren Ineinander geführt wird. Zitat Ende. Und dass nur so, respektive die hinduistische Tradition, keinen kulturellen Einzelfall in dieser Hinsicht darstellen, möchte ich zum Beispiel dieses Gewicht mit Thomas More deutlich machen, genau mit einem Zitat aus einem Buch Purusha oder der messerscharfe Weg zum Selbst. Untertitel: Selbst und Sei, Selbsterfahrung in islamischer und hinduistischer Mystik. Dort heißt es, Zitat: Ob Schwelle oder rasiermesserscharfer Weg, jedenfalls sieht es doch so aus, als ob die Mystiker der verschiedenen Zeiten und Religionen, ganz gleich wie die jeweilige theologisch-philosophische Großstruktur, das Sprachspiel, in dem sie sich bewegen, beschaffen sein mag, fest davon überzeugt sind, dass das wie immer bestimmte Selbst des Menschen nur über die radikale Entmachtung des empirischen Ich sage hinzu, in der Diktion von Ferdinand Ebner, des Mordes Pascal zu erreichen ist. Wodurch sie in einen Zustand geworfen werden, der in den Augen der Welt nichts anderes als verrückt zu bezeichnen sei. Doch nur, dass sie in absoluter paradoxer Weise auf das Messer schneide, will heißen, auf der Grenze stehen, nämlich zwischen jener Entmächtigung auf der einen und dem total ermächtigt sein zu existieren, durch die ihnen je eigene urtypische Transzendenzerfahrung auf der anderen Seite. Nur im Rande möchte ich hier ergänzen, dass Gershom Scholle, etwa in seinem Beitrag Religiöse Autorität und Mystik, auf das fruchtbare dialogische Wechselspiel zwischen mystisch subjektiver Erfahrung auf der einen und jeweiliger objektiver Tradition auf der anderen Seite verweist. Auch was die Kontexte Sein und Wort anbelangt, gibt es inzwischen Annäherung an das Verständnis von Ebner. Und damit komme ich zum Schluss und eigentlich zum Höhepunkt. Und diese Näherungen fundieren in wesentlichem Maße aus den Bereichen der Naturwissenschaften. Aus Zeitgründen kann ich dies nur kurz streifen. So bildet etwa meines Erachtens das quantenphysikalische Phänomen der Verschränkung, insbesondere in der experimentellen Bestätigung des EPR, Einstein, Dolsky, Rosen-Paradoxon, durch Alan Aspect 1981, das heißt der instantanen Wechselwirkung, ohne Zeitverlust, über beliebige Entfernung, einen eindeutigen Hinweis auf die Reetablierung einer Raum- und zeitmächtigen Dimension, als einer Dimension, die man früher sein nannte. Und inwiefern in den Lebenswissenschaften der Kontext Wort aktuell zwar noch nicht zur Sprache kommt, jedoch eine Notwendigkeit danach besteht, mögen nachfolgende Zitate deuten. Da ist zum einen ein Zitat von Barbara McClintock, der Entdeckerin der sogenannten springenden Gene, ein irreführender Ausdruck, der suggeriert, dass Gene springen können, was nämlich nicht der Fall ist, aber das ist nicht das Thema. Barbara McClintock, die 1983 als erste Frau einen ungeteilten Nobelpreis für Medizin bekam, nachdem sie jahrzehntelang in der wissenschaftlichen Wildnis zu Hause war. Sie schreibt 1984, A goal for the future would be to determine the extent of knowledge the cell has of itself and how it utilizes this knowledge in a thoughtful manner when challenged. Das heißt, eine Hauptaufgabe zukünftiger Forschung in der Biologie wird es sein, zu klären, welche Erkenntnis eine Zelle von sich selbst hat. Und inwiefern dieses Wissen sinnvoll eingesetzt wird, wenn sie sich verändert. Und wenn man diesen Hintergrund näher bedenkt, dann wird einem klar, dass dieser Kontext nur von dem Hintergrund der Sprachlichkeit relevant beschrieben wird. Oder ein weiteres Zitat eines der weltweit führenden Virenforscher im Rahmen seinem Anfang 2009 erschienenen Buch The Origin of Group Identity, Viruses, Addiction and Cooperation. The importance of identifying identity is crucial to all species. Das beginnt schon bei den Viren und Bakterien. Und auch hier geht es um Identifikation des Anderen, des Nicht-Ichhaften sozusagen. Und das heißt, hier wird aufgrund empirischer Befunde davon ausgegangen, dass es zwischen Lebewesen nicht nur Zeichenvermittlung gibt, sondern immer auch Zeichenverwender. Das heißt, wortsprachanalyses Geschehen. Im vergangenen Juli hatte ich in meinem Beitrag Cultural Genetic Adaptation im Rahmen des Kongresses Natural Genetic Engineering die Möglichkeit, den Grundgedanken Ferdinand Ebners, den biologischen Etablissement sozusagen mitzuteilen, indem ich versuchte, den Grundgedanken von Ebner sozusagen ins Biologische zu übersetzen. Und verblüffenderweise wird das Potenzial von etlichen Teilen sofort erkannt. Ein drittes Zitat, es stammt von einem für den Krebsforscher aus Frankreich, Bernard Berbal, der schreibt, all forms of communication between human beings also applies to living cells who are organized in micro-societies that constantly adjust to their environment through a complex network of signaling pathways. Auch hier wird deutlich, dass der Kontext Signale, Zeichen, wenn überhaupt nur den Sinn hat, wenn man Zeichen verwendet, er mitdenkt. Und ich halte nun das Denken eben erst deswegen so sehr für anschlussfähig, weil er seinen Grundgedanken in einer großartigen Weise anschlussfähig formuliert hat. Nämlich, indem er schreibt, vorausgesetzt, dass die menschliche Existenz im Kern überhaupt eine geistige, das heißt in einer ihrer natürlichen Behauptungen im Ablauf des Weltgeschehens, sich nicht erschöpfende Bedeutung, vorausgesetzt, dass man anders als im Sinne einer poetischen oder auch metaphysisch oder gar nur aus sozialen Gründen gebotenen Fiktion für das Geistige wie Menschen sprechen darf, so ist dieses wesentlich dadurch bestimmt, dass es von Grund aus angelegt ist auf ein Verhältnis zu etwas Geistigem außer ihm, durch das es und in dem es existiert. Das erste Teil des Grundgedankens von Ebner. Und zweimal findet sich der Begriff vorausgesetzt. Das heißt, er postuliert nicht, so ist es, sondern er sagt vorausgesetzt. Und gerade zu dieser Voraussetzung kommt die Naturwissenschaft immer mehr hin. Insofern erscheint mir eine Erweiterung des ebnerschen Wortsprachansatzes insbesondere in folgenden zwei Richtungen angezeigt, respektive verfolgenswert. Einerseits in Richtung der interkulturellen Philosophie und Theologie, in Betrachtung des Seins vor dem aktualisierten Mystikverständnis und andererseits im Kontext der Biokommunikation, also im Kontext des nichtmenschlich lebendigen Seins. Wichtig wäre, das ist ein Vorschlag von mir, den Rittgauwitz schon 1981, wie ich fand, angemahnt hat, das Hauptwerk ins Englische zu setzen. Denn in dem Maße, in dem das Wort und die geistige Reden in Englisch vorliegt, ist es sozusagen der Naturwissenschaft erst eigentlich präsent. Und ein weiterer Hinweis, in Salzburg gibt es ein Christian Doppler-Labor. Warum sollte es parallel dazu in Innsbruck, wo Ebner zu Lebzeiten allein veröffentlicht hat, nicht ein Ferdinand-Ebner-Labor? Dass seinem Grundgedanken entsprechend das Lebendige nicht in gängiger Weise als physikochemische Wechselwirkung beforscht, sondern darüber hinaus insbesondere als Weg zu biokompetitiver Interaktion mit allen damit verbundenen Konsequenzen und Potenzialen, die alle in seinem Ansatz vorhanden sind. Ja, ich möchte schließen mit einem Wortbild von Ferdinand Ebner entnommen seiner Schrift Versuch eines Ausblicks in die Zukunft, wo er versucht hat, die Fragmente nochmals zu verdichten. Hier schreibt er, quasi als Wegweisung für uns alle, das Wort ist ein Mysterium und es ist das Mysterium des menschlichen Lebens. Solange der Mensch sein Leben nicht als Mysterium, als das Mysterium des Wortes und der Liebe versteht, solange ist er auch nicht zum vollen Bewusstsein seines Lebens als Mensch.
Ich habe gegen Ende Ihres Vortrags versucht, mir einfallen zu lassen, welches Wort ich für das, was Sie anzusprechen, versucht haben, ich glaube auch mit viel Effizienz versucht haben, eine Bezeichnung zu finden, und mir ist einfallen gefallen. Ich glaube, wir haben es mit einem Redner-Update zu tun, Und genau das, nämlich, dass es uns sehr darum geht, also Updatings in mehrfach der Hinsicht in Richtung auf Ferdinand Bremer zustande zu bringen, zu vollziehen, entspricht das, was Sie uns hier vorgeführt haben, doch sehr, sehr stark unseren Intentionen. Das möchte ich also schon sehr deutlich sagen. Mir fällt natürlich auch einiges dazu ein, was in einer Diskussion mehr abgehandelt werden kann. Da halte ich mich zunächst zurück und frage zunächst einmal in den Raum, ob jemand etwas dazu gerne sagen möchte.
Ich, ja. Das, was Sie am Schluss gesagt haben, ist eigentlich auch das Thema meines Buches. Ich habe in meinem Buch komplexe Prinzipien des Lebens allein über 20 Seiten bis Teil von den Seiten, der Namen Sprache als Leben,
ja.
Und dort werden zwei große Wissenschaftler begeisterte Leserleser waren. Ein Bäuer und die Leute, beide Bäuer als der Lehrer, die ja den Schienen. Der Hochschirmer und der Gott und der Natur. Das ist eigentlich nur der Versuch, das ist die erste Person, Natur einzuteilen, so dialogisch und biologisch. Und ich möchte, damit Sie, der zweite Mann, das ist mein Mentor, wie ist Friedrich Kramer, der hat überhaupt eine Forschung, eine Grenzwerk auf der Basis von Leben als Kommunikation, Proteine entdeckt, die kommen. Kommunikation sind sogenannte Leptine. Und er Krebs war seine These als solche beweisen, dass es gestörte protobiologische Strukturen sind. Zellen reden miteinander, die können das fast zitieren. Und wenn manchmal geht etwas schief in der Kommunikation, Botenstoffe sind Ausdruck einer Kommunikation, die unterhalb der Kommunikation des Menschen läuft, also unterhalb einer anatomischen Kommunikation. Der Herr Friedrich Kramer und ich haben uns geeinigt vor 10 Jahren, diese Ebene Proto-Dialog zu nennen. Also Kuba in Wien und sprechen S und S. Ja? Nur nicht sich selbstbewusste Kommunikation. Und wir haben eine ganze Reihe von Beispielen gegeben. Es gibt inzwischen andere Wissenschaftler, die es auch machen. Nur Friedrich Kramer, der ja ein Schüler von Krieg war, diese eine Dame, die Sie zitiert haben, also diese Dame, die Dame, die Dame, das muss ich gerade nicht vergessen, haben damit ihre Karriere ruiniert, angesetzt schon. Also es ist so, es war schon in den 80ern, natürlich die anderen Titel geschrieben, die Symphonie des Lebendigen, wo er Ebner den Gedanken der Resonanz, also Kommunikation ist im Prinzip Resonanz, ich und du Resonanz, und sie besonders auf das 8. Fragment gezogen, weil Ebner sagt er, die Natur, das Wort ist auch in der Natur als Urwort. Die Natur ist aussprechbar und spürt sich selbst aus. Das war ein wesentlicher Jahr. Und nachdem Kramer und Benjamin, auch Kramer und Chagov sehr eng befreundet waren, ist das auch gegriffen, man will das hinaus, weil Chagov ohnehin den Gegner verehrt. Der Chagov ist ein Brennerkreis. Das heißt, er war ein Freund von Ludwig Finger. Und die ganze Sache, die Sie am Schluss gesagt haben, ist eigentlich schon vollzogen. Das läuft schon.
Naja, vollzogen.
Ja, das ist schon vollzogen. Also, es gibt ja eins. Leptin-Forschungsflächen.
Okay, Leptin, ja, gut, ja.
Ja,
dass da etwas
im Busch.
Dass da etwas im Busch ist, das scheint mir der Fall zu sein. Wie sich das dann in Zukunft genau äußern wird. Das wird die Frage sein.
Ja,
wollen Sie direkt was dazu sagen?
Vielen Dank für die hochinteressanten Informationen in dieser Richtung. Wir machen nächstes Jahr einen Kongress, Cancer Communication. Und ich bin hoch erfreut zu wissen, dass in der Richtung schon im Kontext von Ebner viel passiert. Das wäre natürlich ein enormer Input. Aber der Mainstream der Krebsforschung, aber in den nicht nur der Krebsforschung, sondern der Mainstream der zellbiologischen Forschung ist weiterhin tendenziell mechanistisch orientiert. Es gibt die Biosemiotik, aber die Biosemiotik kämpft mit dem Problem, dass sie den Zeichenverwender nicht anerkennt, sondern nur das Zeichen. Also insofern auf halbem Wege mehr oder weniger das Phänomen nur zur Kenntnis nimmt. Und insofern wäre es natürlich ganz wichtig, gerade in der Biologie-Ebene fruchtbar und spruchbar zu machen.
Nicht mehr, bitte. Aber bitte nur ganz. Ja, gut, aber
trotzdem.
Ja, nein,
also. Das ist ganz entscheidend. Also,
ich denke,
was ich als Schwabe, als Leben, Leben als Schwabe, den Begriff haben wir auch geprägt, nennen wir die Überschrift, das ist nur eine alte Überschrift, die Schlagerung und Pflege, Bioethik als Bio-Nachhaltigkeit, Schwabe als Leben. Das heißt also, man kann überhaupt keine Krebsforschung machen, die rein mechanistisch funktioniert, weil das System, die Zellen, der Zellkommunikation über die Promotoren, über die Interagierenden, die Pheromonen, alles, das ist ja an sich Kommunikation, ist von vornherein schon sinnlos, das mechanistisch und analytisch zu begreifen. Man muss es als ein komplexes System begreifen, wir nehmen die Betrachtung dieses Systems Biohermeneutik.
Gut, ja, danke. Gibt es sonst Meinungen dazu? Man kann sich dann natürlich die Frage stellen, ob wir da nicht Ferdinand Ebner dann in eine naturwissenschaftliche Metaphorik hinüber transformieren, aber das werden wir heute natürlich nicht weiter zu einem Ende führen können. Sonst eine Frage noch?
Ja, ja, also zu diesem letzten Bild. Zwei skeptische Bemerkungen. Erstens interkulturelle Biologie. Ich meine, es gibt ja ganz radikale Stellen bei Ebner, wo er meint, dass das Christentum die einzige Religion ist. Also es gibt eigentlich gar keine Religion, sondern wenn es eine Religion gibt, dann ist es nur das Christentum. Also wo dort das ist vielleicht schwierig. Das zweite Bemerkung, die Biokommunikation, ist ja Dualist, bekennender Dualist. Und diese, das Wort haben und sprechen zu können und denken im Wort, ist für ihn eine exklusive Eigenschaft des Menschen. Und gerade eine Eigenschaft, die nur dem Menschen zukommt und nicht anderen Lebewesen.
Ja, vielen Dank für die zwei interessanten Bemerkungen. Zum einen, also eben hat es sicher krass formuliert, aber ich denke, ich bin zwar kein Dogmatiker, aber ich würde mir zu sagen trauen, dass es genügend Dogmatiker gibt, die sagen, im Verhältnis zu anderen Religionen ist tatsächlich das Christentum die Religion par excellence, die Religion schlechthin. Und ich denke, das meint er eben, gerade vor dem Hintergrund eben des Christusgeschehens. Und zur anderen Fragestellung, zweifellos stimme ich Ihnen zu, dass eine Zelle nicht das Wort hat und kein Bewusstsein ihrer selbst hat und eben in dem Sinn sozusagen das Wort haben als exklusiv für das Menschliche angesehen hat. Aber die Frage ist, ob man nicht dieses Wortverständnis adaptieren könnte in abgewandelter Form auf den Bereich des Biologischen. Und das ging es. Also diesen Themenkontext hat Ebner sicher nicht gesehen. Und man darf auch nicht vergessen, dass zu seiner Zeit eine sehr mechanistisch orientierte Naturwissenschaft, auch was die Biologie anbelangt, sozusagen der Fall war und erst sich in den letzten Jahrzehnten vermehrt zeigte, dass es hier um tatsächlich interagierende Entitäten handelt, die Zeichen vermittelt agieren vor dem Hintergrund von Zeichen verwenden.
Also da stimme ich mit Ihnen und mit Christian Paul Berger zunehmend überein. Christian, kurz.
Ja. Naja, das steht so nicht, das darf man so nicht im Raum stellen, dass es gab Manipulation zu einem Schüler, nicht mit der nächsten Denker des Lebens. Es gab in der französischen Theologie, das ist auch einer der großen Lehrmeister, der mit uns weiter beginnen soll, Henri de Lubac, das ist ein Werk, Synagorel, der ganz deutlich gemacht hat, vielen Dingen einfach, dass man die Welt nicht verstehen kann, wenn man nur naturalistisch denkt. Nicht? Das heißt, man muss sehr wohl sprachliche und theologische Theologien einführen, um die Welt und die alltägliche Welt zu verstehen.
Aber Sie werden sicher auch wissen, dass Lubac Probleme hatte, sozusagen im gängigen Kontext des katholischen Surnaturell zu etablieren.
Ja, aber das war Kardinal geworden, das war dann nicht etabliert.
Ja, natürlich, aber ich wollte nur sagen, es war nicht einfach. Auch Ebner hat es ja offenbar im Kontext der katholischen Institution, wenn man so will, teilweise auch nicht einfach. Und auch hier kann ich Ihnen nur zustimmen, es gab gerade um die Zeit von Ebner eine Gegenströmung gegen diese mechanistische Ansicht des Biologischen. Und die sich gerade auch um 1920 vermehrt formulierte, Uexküll und Spemann und dieser Kontext. Aber mit der Entwicklung der Molekularbiologie hat das Ganze wieder eine Richtung genommen hin, in Richtung zum Komplexmechanistischen, zum Systematisch-Mechanistischen.
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt allmählich schließen. Wir können ja hinterher noch bei einem Gläschen Wein oder Saft oder Mineralwasser, was immer gefragt ist, weiterreden. Und ich danke Ihnen nochmals vielmals für diese enorm aktualisierenden und ins schneidend scharfe gehenden Äußerungen. Und ich danke für die Diskussionsbeiträge und für das aufmerksame Zuhören und überhaupt fürs Kommen.